die Presse.
Weil natürlich ab und zu nervt es mich, dass die Leute das ein bisschen so abkanzeln oder manche Leute meine Aktivitäten abkanzeln. In der Regel gilt aber natürlich nach einem ersten Ärger oder einer kurzen Kränkung, ist mir völlig klar, dass diese Form der Herabsetzung eigentlich mehr über die Person sagt als über mich. Selbstführung ist so wichtig wie noch nie in den letzten 300.000 Jahren für den Menschen. Und davor hat es uns nicht gegeben in dieser Version. Warum? Weil der Ozean an Möglichkeiten für jede Generation geradezu explodiert. Der Ozean an Möglichkeiten für meine Mutter war viel kleiner als meiner. Also unsere Großvätergeneration, wenn man schlampig formuliert, die weiteste Reise war nach Stalingrad. Wir werden in 20 Jahren auf diese Zeit des ungeregelten Social-Media-Gebrauchs für 10-, 11-Jährige, 12-Jährige, 13-Jährige zurückschauen mit Entsetzen und Verwunderung. Das wird uns so befremden. Dieser Ausschluss von Veit Dengler finde ich betrüblich für alle Beteiligten. Inhaltlich hat er natürlich einen Punkt, wo er recht hat mit der Parteienförderung. Da hat NEOS leider nichts zusammenbekommen. Liegt weniger an NEOS als an den zwei Koalitionspartnern, die sich da überhaupt nicht spüren.
Er hat einst den UN-Generalsekretär im österreichischen Parlament als unseren Bürgermeister begrüßt und dafür Schmunzeln und Augenrollen von der halben Regierungsbank geerntet. Man hat ihn Bäumeumarmer genannt, esoterisch und ein bisschen verrückt. Jetzt hat Matthias Strolz ein Buch geschrieben, das genau diesen Ruf nicht verschweigen will, sondern ihn sogar thematisiert und trotzdem einen großen Anspruch stellt, nämlich die Entwicklung oder die Erzählung einer neuen Stufe des Menschseins. Das Buch ist dieser Tage erschienen und heißt Homo Universus, unser Menschsein neu entdecken und leben, in der Edition Platin erhältlich. Ja, und über dieses Buch möchte ich jetzt mit Matthias Strolz in unserem heutigen Podcast sprechen. Er ist Mitgründer und langjähriger Clubobmann der NEOS. Seit seinem Ausstieg aus der aktiven Politik 2018 ist er Unternehmer, Speaker und Buchautor. Ja, und er ist heute zu Gast bei mir in Was wichtig ist. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Wallner, seit vielen Jahren Journalistin und eine der Gastgeberinnen dieses Podcasts. Hallo Matthias Strolz, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, danke für die Einladung.
Matthias, fangen wir gleich einmal mit dem an, was viele über dich denken, womöglich denken. Du bist verrückt, oder?
Ist das so? Halleluja. Verrückt in dem Sinn, dass ich nicht mehr am Ort bin, wo ich gestern war oder wo ich vor 5 Jahren war, ja. Ich glaube, die Welt ist verrückt und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, Homo Universus, weil, und ich glaube, da geht es ja vielen so, ich weiß nicht, wie es dir geht, die Welt ist crazy, sie ist wucke, sie macht ja ein bisschen wucke. Und wir haben letztes Jahr als Mega-Bildungsstiftung ja auch eine Konferenz gemacht, unter anderem mit der OECD und mit der Jugendpsychiatrie des AKH. Und da ist der Chef der Jugendpsychiatrie gekommen, hat uns gezeigt die Kurve der Zunahme von Psychopharmaka bei Jugendlichen. Und das ist keine Tangente, das ist eine steile Kurve. Da muss jede und jeder von uns durchfinden, sonst wächst du in das Burnout, in die Depression, in Ernährungsstörungen. Das ist alles am Zunehmen. Suizidale Tendenzen.
Okay, darüber sprechen wir noch, aber ich frage ja das auch aus einem bestimmten Grund, weil du selbst diese Beobachtung, jetzt sehr flapsig von mir formuliert, dass Menschen dich als verrückt abstempeln, in dem Buch, das du schon erwähnt hast, teilst, nämlich also, dass du Bäumeumarmer bist, dass man im Parlament dir die Augen gerollt wurden, als du den UN-Generalsekretär
den Bakemon, zum
Bürgermeister, unseren Bürgermeister bezeichnet
hast. Weltbürgermeister ist er
Weltbürgermeister,
ja, der UNO-Generalsekretär.
Aber ich frage dich deswegen, warum war es dir wichtig, auch diesen Teil einzubauen und auch einmal hier zu sagen, ja, mir ist bewusst, ich lebe nicht hinterm Stein, beobachte nicht, dass hinter meinem Rücken schon spätestens seit den Bäumeumarmen und dem Kastanien auf den Tisch legen im ZIP2-Studio oder war das so?
Da habe ich Bockerl hingelegt, also Föhrenzapfen. Kastanien habe ich bedichtet, da habe ich ein Gedicht geschrieben.
Genau. Siehst du auch da.
In einem Kloster.
Das heißt, warum hast du das da eingebaut? War dir das wichtig und was macht das mit dir, dass Menschen auf dich so reagieren?
Es reagieren ja nicht alle so. Zu diesem Beruf und um das nachzuweisen, habe ich ja auch Stimmen in diesem Buch hinten, 6 Seiten. Wo aus allen Kontinenten, von verschiedenen Professionen, etlichen Universitäten, ehemalige Regierungsmitglieder verschiedener Länder, Unternehmensführerinnen, Führer, alle möglichen Professionen sich auch zu diesem Buch äußern, weil natürlich ab und zu nervt es mich, dass die Leute das ein bisschen so abkanzeln oder manche Leute meine Aktivitäten abkanzeln. In der Regel gilt aber natürlich nach einem ersten Ärger oder einer kurzen Kränkung, ist mir völlig klar, dass diese Form der Herabsetzung eigentlich mehr über die Person sagt als über mich. Also was Hans über Franz sagt, sagt mehr über Hans als über Franz. Das heißt, das ist psychologisch ist das Muster sehr einfach. Das ist Fremdabwertung zur Selbsterhöhung. Und dann kann ich es auch wieder nehmen und sage, ich habe eher Mitgefühl. Ne? Also du bist ja auch als Journalistin in der Öffentlichkeit und dort müssen ja dann Frauen noch mehr ertragen, weil die Masse an Bullshit, die über öffentliche Personen hereinbricht, auf sozialen Medien nimmt natürlich jedes Jahr zu. Und ich beobachte es sehr interessiert. Ich lese das dann auch. Das ist unglaublich unter der Gürtellinie. Das ist sehr bemüht unter der Gürtellinie. Oft auch kreativ. Bei Frauen ganz oft auch sexuell konnotiert. Also mit meinen Geschlechtsteilen wollen es weniger anfangen. Ja, aber also das ist fürchterlich. Aber das ist auch eine kleine Gruppe, mittlerweile unterstützt von Bots, also von Nichtmenschen, die da Scheiße mit hineingießen. Und das gehört dazu, wenn du öffentliche Figur bist.
Mhm. Ich fand es so interessant. Also es ist ja irgendwie, man kann das ja sagen, als sympathisch sehen, dass jemand, der sich eben mit einem neuen Buch, ist ja nicht dein erstes hinauswagt, dort auch eben diese Teile erzählt. Aber man kann auch fragen, warum macht er das überhaupt? Weil es gibt ja vielleicht Menschen, die von all dem nicht mehr so viel wissen, das vergessen haben, dich nicht eben, auch deine eher Fans, gar nicht dich damit in Verbindung bringen, Kritik oder ein bisschen einem weltfremden Bäume umarmen. Wieso hast du dich da entschieden, das trotzdem stellenweise in Passagen zu erwähnen?
Also ich glaube eigentlich, dass das der Kern des Buches ist. Allerdings ist es der Kern meiner Haltung, dass ich einfach echt sein will. Ich will mich nicht verstellen. Wenn ich Politik mache, dann gebe ich mich mit allem hinein, was ich bin und kann. Wenn ich Vater bin, dann werfe ich alles hinein, was ich kann, will und bin. Und wenn ich Autor bin, dann bin ich auch zu 100% da. Ich will mich nicht verstellen. Also es gab ja das letzte Buch, habe ich mit einem der größten Verlage in Europa gemacht, einem deutschen. Und das war ganz okay, auch ein Bestseller. Und die Deutschen waren jedenfalls überrascht. Haben gesagt, oh, da legen wir gleich was nach. Habe ich gesagt, hallo, habt ihr mein Buch nicht gelesen? So funktioniere ich nicht. Also ich schreibe nicht ein Buch für einen Markt. Ja? Ich schreibe ein Buch, weil es eine innere Notwendigkeit gibt, weil da was raus will. Ja? In dem Fall war ich jetzt 4 Jahre schwanger. Meine Frau sagt immer, schwanger, das können nur wir sein, Frauen. Dann war ich halt, ich habe das Buch getragen, im Herzen, im Kopf, 4 Jahre. Ich schreibe es zuerst für mich. Das ist etwas, was viele Künstler in der Musik, auch Autorinnen, Autoren, Schriftsteller bestätigen, dass man wahrhaftige Kunst auch zuerst einmal für sich macht. Und dann schenkt man es der Welt. Weil natürlich Kunst und Buchschreiben ist eine Kunstform. Ich bin ein Wortarbeiter, Kunsthandwerker, wenn man so will, als Autor. Das ist jetzt meine Nummer 20 oder mehr als Buch oder Co-Autor, Alleinautor, Mitherausgeber, Herausgeber. Mein größtes, umfassendstes Werk. Es ist ein wilder Geburtsakt und dann ist es da und dann schenke ich es eben der Welt. Warum? Weil die Kunst auch den sozialen Raum braucht als Resonanz. Ich meine, die Mona Lisa gemalt und nicht veröffentlicht ist ein Stück Holz in dem Fall, mit Farbe beschmiert, das verrottet irgendwo. Die Kunst braucht die Öffentlichkeit auch.
Aber das heißt, du siehst das Buch als Kunstwerk?
Nein, als Kunstwerk. Ich habe ja auch Musik gemacht mit Kurt Razzelli und das war tatsächlich für mich eine Abwägung, weil ich ja auch Unternehmer bin, jetzt auch wieder in einem Startup, in einem Scale-up eigentlich, in einer doppelten Geschäftsführung für ein sehr nachhaltiges, zirkuläres Produkt für die Bauwirtschaft. Also wir erzeugen Vollholz, Massivholz, Bausteine. Und ich muss haushalten mit meiner Zeit. Es geht vieles im Leben, finde ich. Ich bin total breit interessiert, habe viele Rollen, vom Unternehmer über Speaker, Autor, Capacity Builder, Coach, was auch immer. Es geht nicht immer alles gleichzeitig. Und so musste ich mich entscheiden, auch mache ich einen Schritt weiter in der Musik oder gehe ich zurück in die Autorenschaft und da höre ich dann in mich hinein. Ich ziehe mich ja zu solchen Gelegenheiten auch zurück, in ein Kloster oder Ashram am Berg oder in Wald oder in mein Bett. Und dann beobachte ich das von oben und von innen und von außen und dann fälle ich eine Entscheidung. Ich habe beschlossen, die nächsten Jahre widme ich mich diesem Buch und nicht der Musik. Und insofern ist es das Genre in meinem Leben quasi Künstler, ja.
Okay. Jetzt hast du selber gerade gesagt, dass du 4 Jahre an diesem neuen Buch geschrieben hast. Das heißt Homo Universus.
Jawohl.
Und es erinnert mich, beim Lesen habe ich natürlich nicht einmal, sondern mehrfach auch an Yuval Harari, Homo Deus gedacht, obwohl der nur ein einziges Mal vorkommt, nämlich im Literaturverzeichnis.
Ja.
Einmal Zitat als Quelle zitiert. Trotzdem musste ich eben auch ein bisschen an ihn denken und frag dich jetzt, da gibt es natürlich schon Unterschiede. Yuval Harari hat vor einigen Jahren, als er das Buch geschrieben hat, eher gewarnt, nüchtern, aber doch auch dystopisch davor, dass wir unsere Autonomie an Daten und Algorithmen verlieren. Dein Buch ist mehr so eine Einladung, die Zukunft genauer anzuschauen und auch mitzugestalten und vor allem sich ganz, ganz massiv mit dem Bewusstsein zu besprechen. Wo würdest du sagen, steht Homo Universus versus Homo Deus? Kann man das überhaupt sagen? Hast du einen Vergleich gezogen oder sind die beiden Bücher überhaupt nicht vergleichbar?
Vergleich nicht. Ich habe einfach nach einem Titel gesucht, der diese 400 Seiten Inhalt beschreibt. Und Homo Universus heißt wörtlich übersetzt der in die Ganzheit gewendete Mensch. Und die Ausgangshypothese ist ja, dass wir als Kinder der Aufklärung Großartiges erreicht haben. Also die Aufklärung, cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich, ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Gefangenschaft des Menschen und der Verwendung der Vernunft, eine menschliche Gabe. Und damit sind wir auf den Mond geflogen, damit haben wir Hochhäuser gebaut, damit bauen wir Flugzeuge, Zentralheizungen, in diesen Monaten auch Kühlanlagen. Also alles Mögliche, was hilft. Keiner will zurück in die Höhle von uns. Und gleichzeitig müssen wir wach sein und drauf schauen, was bedeuten die 350 Jahre Aufklärung, auch angesichts der Ankunft der künstlichen Intelligenz. Wir haben uns, unsere Kinder, das heißt auch Schule aufgebaut, auf Kognition trainiert. Schule ist eine Athletikveranstaltung für Kognition. Sie machen dich, Anna, zur Gehirnathletin. Auf das zielt Schule ab. Sie machen dich nicht zur Herzathletin oder zur Intuitionsathletin, obwohl zum Beispiel Anton Zeilinger, Physik-Nobelpreisträger, nicht Vorsitzender der Esoteriker dieser Welt, sagt, das Wichtigste ist Intuition. Wir trainieren Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene immer noch auf Kognition. Und jetzt kommt die lernende Maschine,
die das alles übernimmt,
die uns in Sachen lineares Denken haushoch abhängen wird. Wir werden also, wenn dann die AGI kommt, die Artificial General Intelligence, wir werden nicht einmal mehr den Auspuff sehen von der KI in Sachen Denken. Und da kommt die Frage, haben wir einen evolutionären Fit? Evolutionärer Fit heißt, es verlassen ja 120 Spezien pro Tag diesen Planeten. Warum sollte nicht der Mensch dabei sein? Das ist ja eine Hybris, eine Überheblichkeit zu glauben, wir sind unsterblich. Jetzt gibt's uns in dieser modernen Version knappe 300.000 Jahre. Ja, was sollten da der Mehlwurm sagen über uns oder die Gams? Ja, also zu glauben, wir sind die Krone der Schöpfung, nach uns kommt nichts mehr und wir sind unsterblich, das ist Großtopfen. Es gibt keine Spezies, die sich lauter bewirbt, in diesem 6. Artensterben, das wissenschaftlich vermessen ist, dabei zu sein. Das ist der Mensch. Ja, wir werden uns sehr laut, wenn man das von oben betrachtet. Und dennoch glaube ich an den Menschen, weil er natürlich eigentümlich ist. Ich bin Systemiker vom Doktorat her. Können wir nachher noch eine schauen. Und das ist mein Plädoyer. Und Yuval Harari ist groß, ist eine, also der ist intellektueller Kapazunder. Ich schätze den Homo Deus als Buch sehr. Sind einige Fehleinschätzungen auch drin. Er war ja irgendwie 2-3 Jahre vor Covid draußen und hat gesagt, das 21. Jahrhundert wird also auch der Sieg über die Krankheit sein. Und dann kam, also das glaube ich nicht. Ich glaube, das haben wir alle auch begriffen, dass wir hier demütiger sein dürfen. Die Krankheit kann ums Eck kommen, auch wenn wir noch so gescheit sind und kann Millionen über die Kante raffen und Milliarden ins Wohnzimmer einsperren. Gleichzeitig Chapeau und Verneigung vor seiner Kapazität. Was mich gestört hat beim Homo Deus, dass er keine spirituelle Flanke drin hat. Dass er aber, nach irgendwie 400 Seiten oder 500, er ist noch fetter wie ich, die erste Fußnote mit einem Dank seinem Vipassana-Lehrer widmet. Und auch sagt, ohne also die tägliche Meditation hätte er dieses Buch nicht schreiben können. Und da man dachte beim Lesen, ja damn it, warum ist nicht mehr von dem drin? Und ich habe dann selbst auch Vipassana gemacht in den Bergen Südafrikas. Das ist also eine indische Meditation, die Meditation des Buddha. 10 Tage, Noble Silence, im Schweigen. Holen dich morgens um 4 Uhr aus, dann meditierst du 10 Stunden. Das ist also für Anfänger wie für mich, da fällt dir der Arsch ab. Nach einer halben Stunde, dann sind es noch 9 Stunden für den ersten Tag. Da habe ich auch erfahren dann, dass er selbst sogar Vipassana Lehrer ist. Und das hat mich verwundert. Aber vielleicht er ist ein Universitätsmann, vielleicht will er sich dieser Häme nicht aussetzen und bleibt deswegen stoisch im Mainstream-wissenschaftlichen Bereich. Weil natürlich Herzintelligenz, Intuition, da gibt es ganz viel wissenschaftliche Erkenntnis. Auch zum Thema Spiritualität gibt es also ganze Universitäten voll, die sich damit beschäftigen. Auch Bewusstseinsforschung und überhaupt blurred das Thema von Quantenphysik bis tiefen Ökologie, bis Komplexitätsforschung, Systemtheorie. Da öffnet sich also auch die Wissenschaft. Auch über die Interdisziplinarität kommt sie aus ihrer dogmatischen Verengung heraus und das begrüße ich sehr.
Wenn wir noch einmal, jetzt bleiben wir bei Homo Universus und gehen wir von Homo Deus weg. Du hast da viele Studien zusammengetragen, viele, viele Theorien auch zitiert und so weiter und jetzt gerade schon ganz kurz abgerissen erzählt, worum es dir geht. Was ist denn die neue Erkenntnis, die du in der Arbeit dieses Buches, die du nicht vorher schon hattest, da hineingepackt hast? Was ist der Schluss aus dem, was du vorher gesagt hast? Wenn die Kognition übernommen wird von Maschinen und die Empathie und das Fühlen und das Bewusstsein wieder stärker in den Vordergrund rückt, was heißt das?
Dass wir als Menschen unverändert einen guten Platz im einen evolutionären Fit haben in der Entwicklungsgeschichte dieses Planeten und dieses Universums, dass wir natürlich Eigenarten haben, die wir mehr schätzen lernen müssen. Wir sind das einzige Tier, soweit wir beobachten können, das ein dreidimensionales Zeitbewusstsein hat. Also wir können sagen, boah, also gestern vor 5 Jahren bin ich mit dem Lukas zusammengekommen oder oh, jetzt seit 3 Monaten komme ich nach Hause, bin angefressen nach der Arbeit. Kein anderes Tier kann sich selbst beobachten. Kein anderes Tier hat einen partiell freien Willen. Wir haben einen unglaublich reichen Gefühlshaushalt. Wir sind ein Gefühlstier. Keine andere Spezies trifft sich also im Hanapi-Stadion oder irgendwo im Olympiastadion in München zu 70.000 und schaut einem Ball nach. Das machen wir ja nicht, um einen Ball zu studieren. Wir kaufen mit dem Fußballticket oder Konzertticket Emotion. Also alle, die sagen, raus mit der Emotion, also Wirtschaft, Politik, Journalismus, grober Bullshit, du hast nicht hingeschaut, du hast die Conditio Humana, die Grundbedingungen des Menschseins nicht verstanden. Du hast sie verleugnet, wenn du also in den Himmel kommst und der Petrus dann sagt, stopp, Herbert, was willst du? Oder Ali oder Luna und ich will Eingang in den Himmel haben. Dann kommt der mit der Checkliste, der Petrus, und sagt, warst du ganz Mensch? Und da wird er ein paar Punkte abhackeln wollen. Und wenn du sagst, ich habe 5 Sneakers gekauft in Gold, sagt er, das reicht nicht, du hast nicht verstanden. Das ist das Kleingedruckte nicht gelesen für das Abenteuer Mensch sein.
Aber wie ist das? Aber was ist dann
was
das,
ist voll,
das volle Abenteuer Mensch? Also was, wann das würde Petrus sagen, du hast alles ausgeschöpft?
Ja, dass du Bewusstsein kultiviert hast, dass du den Umgang mit Emotionen kultiviert hast, dass du den freien, partiell freien Willen genutzt hast, dass du deine Talente erkannt hast. Deswegen ist mal Bildung so wichtig. Weil es gibt keine zweite auf diesem Planeten unter 8 Milliarden Menschenkindern wie die Anna, die Anna-Talente hat. Und manche, wenn ich erwachsene Menschen frage, was sind deine größten Talente, sagen sie, ach, ich will doch nicht überheblich sein. Wenn ich 13-Jährige frage, was ist dein größtes Talent, dann sagen sie, boah, ich weiß nicht, wenn ich sage, das gibt's ja nicht, 7 Jahre Schule, du weißt es nicht, sagt die Person gegenüber in der Regel, ja, das hat mich noch keiner gefragt. Dann zitiere ich Aristoteles, deine Berufung liegt dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Also wo du besondere Ausstattung hast, jede Gabe eine Aufgabe. Und wo kannst du die Welt jetzt brauchen? Dort liegt deine Berufung.
Das ist, da möchte ich halt
Wie können machen. Die das finden, wenn sie ihre Talente nicht kennen?
Das ist genau, da möchte ich halt machen. Das ist eine super Frage, die gerade junge Menschen, Kinder, Jugendliche, aber auch mittelalte Menschen, die vielleicht merken, oh je, die KI ersetzt meine Grundtätigkeit, die ich in meinem Beruf übernehme, womöglich jetzt schon oder bald. Das heißt, die Frage ist wichtig. Aber trotzdem, wenn ich dir zuhöre, beginnt bei mir ein Gedanke zu greifen, der sich sagt, naja gut, aber das ist schon auch eine sehr elitäre Ansicht, weil der Bauer, der Hackler, der bei 40 Grad den ganzen Sommer arbeiten muss, oder die alleinerziehende Mutter, die man so gerne viel zitiert, die Supermarktkassiererin, was auch immer, die hat vielleicht nicht ganz die Möglichkeit, sowohl monetär als auch sonst, sich über diese Fragen Gedanken zu machen. Ist das nicht ein bisschen überheblich zu sagen, nur dann bist du ein kompletter Mensch, wenn du all das tust, was du gerade aufgezählt hast?
Sehe ich ganz anders. Das Menschsein ist für uns alle das gleiche Abenteuer. Wir kommen naked in, naked out. Also der Sarg richtig, hat kein Regal, okay?
Aber das dazwischen
und dazwischen haben wir Jahrzehnte. Das ist sehr unterschiedlich. Nur, ich habe ja im Coaching, ich bin ein teurer Coach. Ich habe also Millionäre als Coaching-Kunden. Wenn ich das Gefühl habe,
was
das Geld ist.
Was kostet die Stunde Coaching bei dir?
Bei Millionär kostet es 700 Euro. Und dann gibt es aber auch Leute, die ich natürlich gratis coache, beispielsweise. Ja? Ich mache, auch hier bin ich verrückt, wenn man so will, Robin Hood Pricing, nicht Pricing, also Pricing to the Customer. Ich schaue mal an, was kann dieser Mensch auch einbringen? Ja, ich habe auch öffentliche Veranstaltungen, die ohne Eintritt sind, und ich habe teure Veranstaltungen, weil ich das Wissen mit allen teilen will, die es interessiert. Und das Buch als solches ist ja auch kein, jetzt kann man sagen, 30 Euro, ja, knapp. Das ist ein,
so, das weiß ich gar nicht.
Das ist ein Investment, ja, aber natürlich, ich meine, das sind, ich habe schon lange kein Chick mehr gekauft, wann dann schnorre ich sie, aber
das glaube ich, kostet ein Backerl Zigaretten 7 Euro.
Ja, dann sind es halt 3 Backerl Zigaretten, okay? Das muss doch jeder selber entscheiden. Und ich kann auch berichten, dass natürlich der subjektive Schmerz einer Mutter, vor dem ich großen Respekt hat, die ab dem 27. nicht mehr weiß, Nudeln, Reis, Kartoffeln, und der Schmerz mancher Millionärin, manches Millionärs gleich groß ist im Erleben. Und das ist nicht zynisch, das ist einfach das, was ich erlebe. Und ich begleite Menschen, deren Kinder suizidal sind, die todbringende Krankheiten haben, genauso wie Arbeitslose, wie irgendwie Top-Managerinnen. Und das Leben, jeder auf diesem Planeten muss sich selbst führen. Sonst wächst er ohne gute Führung von uns selbst, wachsen wir in die Krankheit. Das ist das Schicksal für jeden Menschen.
Aber jetzt kann man nicht erwarten, dass das jeder kann und weiß, wie das geht. Das heißt, wir kommen wieder zu einem deiner Lieblingsthemen, nämlich der Bildung.
Ja.
Wie kann man denn Kinder, Jugendliche dazu bringen oder uns alle als Gesellschaft, sich selbst zu führen? Also, dass man das früh genug lernt, gerade in Zeiten, wo man sehr, zu einem gewissen Alter, lass es jetzt bald wahrscheinlich erst 14 sein, so Stichwort Social Media, digitale Süchte. Also möglichst wäre gut davor, das Führen zu lernen,
total,
bevor man, ich meine, noch dazu muss man sagen, das ist erst in Lawmaking, also noch sind wir nicht dort, noch haben wir das Verbot noch nicht ab 14. Wie können wir, was wird es dafür brauchen? Also ein Bildungsangebot in der Schule zum Beispiel.
Ja, wir müssten natürlich Selbstführung im Fächerkanon haben. Das ist eine 21st Century Skill. Selbstführung ist so wichtig wie noch nie in den letzten 300.000 Jahren für den Menschen. Und davor hat es uns nicht gegeben in dieser Version. Warum? Weil der Ozean an Möglichkeiten für jede Generation geradezu explodiert. Der Ozean an Möglichkeiten für meine Mutter war viel kleiner als meiner. Also unsere Großvätergeneration, wenn man schlampig formuliert, die weiteste Reise war nach Stalingrad. Und dann die Väter sind vielleicht ein bisschen weitergekommen, jedenfalls an Hausmeisterstrand nach Grado. So, und ich bin halt auf allen Kontinenten unterwegs gewesen und merke, dass mein Ozean viel, viel größer ist an Möglichkeiten wie der meiner Mutter. Und das ist ein Geschenk, das ist ein Privilegium. Best time to be alive, könnte man sagen. Gleichzeitig ist die Gefahr zu ertrinken in diesem Ozean relevant groß. Mein Ozean wird nur übertroffen vom Ozean meiner Kinder. Der ist nochmal viel größer. Und ich denke mir ab und zu, warum machen sie dieses oder jenes nicht? Ja, weil natürlich manches auch, was man macht, eine kleine Revolution gegen die Eltern ist und der Papa sagt, habe ich eh schon gemacht, war ich schon, dann müssen sie was anderes machen, so auf die Art, ne? Also in unbewusste Vorgänge. Das heißt, wir müssen uns selbst führen in diesem unendlichen Ozean an Möglichkeiten, sonst gehen wir unter, sonst knallt er uns an die Wand. Deswegen diese Social-Media-Dinge, ich sage immer, überspitzt formuliert, ich bin ein Social-Media-Nerd, ich halte es länger aus, aber wenn meine Frau mitschaut bei TikTok, sagt sie am fünften Video zu den Kindern, halt! Und die Kinder sagen, Mama, was ist jetzt schon wieder? Dann sagt sie, halt noch einmal zurück. Meine Frau muss im zweiten Video einen Widerspruch klären für sich, sonst kann sie nicht die weiteren Videos anschauen. Das ist also, die hat nicht so viel antrainierte Ambiguitätstoleranz, wissenschaftlich gesprochen, also Widerspruchstoleranz. Unsere Kinder haben ganz viel, weil sie es brauchen. Das kann aber natürlich auch kippen in laissez-faire und anything goes. Und dann sage ich meinen Kindern, ja, aber macht euch das eigentlich nichts. Jetzt zieht euch 150 Videos eine an einem drum. Jedes Video ist, und das wissen wir als Medienmacher in verschiedenen Rollen, Macherinnen, ist ein kleines Kunstwerk mit einem latenten oder expliziten Call to Action. Also jedes Video will was von dir. Und du ziehst also 50, 100 mal, 150 mal was hinein. Hüt, ho, go, wo, lass. Und meine Tochter sagt, damals ist schon ein paar Jahre her, na, das macht man nix, Papa. Und da habe ich schon später gesagt, kannst du das Licht anlassen zum Einschlafen? Vielleicht macht's doch was. Und völlig klar ist es auch, dass natürlich manche dann nach dem 150. Video sagt, so, jetzt brauche ich kurz einen Ofen. Ich muss mal kurz wegbimmen. Ne? Und dass manche, vor allem Mädchen, aber jetzt kommen die Burschen auch, natürlich nach 150 Kommandos, Arsch, Lippe, Titte, das ist so ein bisschen 50% des Social-Media-Inhalts für Mädchen, befürchte ich. Du sollst dieses essen, dieses nicht essen, dieses lassen. Manche sagen nach 1000 Videos, dann esse ich lieber gar nichts, dann mache ich nichts falsch. Also das ist diese Überforderung und das braucht Selbstführung, sonst wächst man die Krankheit.
Wie bist du eigentlich als jemand, der ja auch, wie wir ja wissen, die NEOS mitgegründet hat und liberaler Politiker ist oder war, wie stehst du zu sowas wie Verboten von Social Media?
Wir machen.
Ja, findest du gut? Also, weil es gibt ja auch die sagen, nein, das muss doch jedes Individuum selbst wissen und das ist auch ein bisschen die Aufgabe der Eltern.
Ja, natürlich braucht es die Eltern, nur zu planen. Es ist ja, also wir werden in 20 Jahren auf diese Zeit des ungeregelten Social-Media-Gebrauchs für 10-, 11-Jährige, 12-Jährige, 13-Jährige zurückschauen mit Entsetzen und Verwunderung. Das wird uns so befremden, wie Bilder von Flugzeugen, wo rauchende Menschen drin sitzen, wo man heute sagen, oder Zugabteile, M6-Abteil, kannst du dich erinnern, in unserer Kindheit, Jugend, ich bin älter als du, aber ich glaube, gab es auch noch in deiner Jugend oder knapp nicht mehr.
Ich kann mich an das Rauchen in einem Flugzeug sogar noch erinnern.
Bist du deppert, oder? Wo man heute sagen, what the fuck? Das hat uns völlig überrollt, diese Kulturtechnik der sozialen Medien. Wir haben es nicht im Griff. Die Kinder sind Versuchskaninchen. Ab dem Zeitpunkt, wo wir harte wissenschaftliche Evidenz haben, dass also 5 Stunden TikTok-Konsum beispielsweise pro Tag, und das sind zehntausende Menschen in Österreich in dieser Altersklasse, die das machen, die Gefahr psychischer Erkrankungen um 50% erhöht, bist du als Gesetzgeber, als Elternteil gefordert, Schranken zu ziehen. Und der 13-Jährige kann sich halt hier nicht selber führen. Das ist ja, sonst würde man ihn ja mündig erklären. Ne? Also, und dann sind natürlich diese Verführungen so raffiniert auf unsere Belohnungsstrukturen. Da sind Milliardenindustrien dahinter. Die wollen Stickiness, die wollen, dass du dranbleibst. Da wurden also zig Milliarden investiert, um dich zu fangen. Und es ist ihnen egal, ob du dabei krank wirst. Das heißt, irgendjemand muss sagen, nein. Wird es leicht sein? Nein. Funktioniert es in Australien gut? Nein. Soll man sagen, ja, dann lassen wir es, heiter weiter, ab in die Krankheit. Wir können die jungen Leute, die sich das Leben nehmen wollen, nicht einmal mehr alle aufnehmen in den Institutionen, die wir dafür vorgesehen haben, weil die Warteschlange zu groß ist.
Das heißt, damit nehme ich Social-Media-Verbot, ja, gute Idee, ja? Lieber heute statt morgen.
Ja, schon. Aber wir müssen hinprobieren. Es wird kein Patentrezept geben, was ab dem ersten Tag passt.
Jetzt ist es nur so, ein großes Thema deines Buches ist auch, klarerweise KI haben wir schon erwähnt, die Entwicklung, wie KI unser Leben verändert. Mhm. Jetzt haben wir noch nicht einmal das Social-Media-Problem gelöst oder in die Hand, also quasi können es gut handeln. Mhm. Haben wir schon das nächste Tool, das uns viele dieser Dinge, die du jetzt gerade aufgezählt hast, auch wieder vor Augen führt, nämlich zum Beispiel die Sucht.
Ja.
Zum Beispiel Menschen, die dadurch in den Tod getrieben, junge Menschen, die dann irgendwie ihre Krisen und Themen besprechen mit einer generativen KI und ein vermeintliches Gegenüber haben und so weiter. Da steckt wahnsinnig viel drin. Die erste Frage, die mir gleich eingefallen ist, du sagst selbst, du bist Coach, Berater für alle oder für viele, die wollen. Diese Tools bieten sich jetzt plötzlich auch als Coaches. Wie stehst du da dazu? Und zwar als gar nicht so schlecht. Ich meine, es gibt dazu natürlich immer wieder Studien, die auch zeigen, wo sie ihre Grenzen haben. Zum Beispiel in der Warnung von suizidalen Gedanken. War gerade ein sehr interessanter Artikel in einer, ich glaube, dem Süddeutschen war es, glaube ich, die wirklich getestet hat. Also die Journalisten haben verschiedene KI-Modelle mit fiktiven Szenarien bespielt. So quasi, ich habe suizidale Gedanken, der eine, ich bin spielsüchtig, der andere. Und dem war sehr schön aufgedröselt, wo da die Grenzen sind dieser KI und wo sie zum Beispiel nicht Warnsignale sofort hat. Und also in einem Beispiel hat dann die fiktive junge Frau gefragt, ob die KI hohe Brücken kennt in der Stadt. Und die hat die Brücken empfohlen, obwohl sie mit der Info dieser Person im Vorfeld sich eigentlich hätte connecten können. Oh, die fragt nach Brücken vielleicht, weil sie... Ja, also das fand ich sehr spannend, kann ich dir einen Link schicken, ist empfehlenswert, aber ich will jetzt von dir wissen, wie du das siehst.
Also schön ist nicht, will ich damit sagen, aber gut, dass es bearbeitet wird, auch medial. Ne? Und, na, wie sehe ich es? Die KI ist gekommen, um zu bleiben und sie wird sich rasantest weiterentwickeln. Und ich habe immer wieder auch zum Beispiel junge Leute, die sagen, ich würde gerne in deinen Workshop kommen, habe das Budget nicht und habe zum Beispiel so einen dabei gehabt, auch der war in mehreren von meinen Workshops und hat einen Sondertarif bekommen. Ein so viel talentierte junge Leute, ein Startup-Guy auch. Und der ist gekommen und dann gesagt, wow, hat schon mein Pilotenbuch hergenommen, sei Pilot deines Buchs, hat mir das gebracht. Deines Lebens.
Sei Pilot deines Buchs, auch vielleicht nicht schlecht. Aber.
Der hat da Chips eingebaut und was ich weiß alles. Und haben ein bisschen Ping-Pong gemacht und haben beschlossen dann, wir machen einen virtuellen Sparring-Partner für den Homo Universus. Das heißt, wir haben dieses Buch jetzt auch mit KI gestützt, in einen virtuellen Sparring-Partner umgewandelt. Auf homouniversus.org steht der zur Verfügung. Derzeit nicht gewinnorientiert auch. Also wir haben 1 Euro Schutz drauf, damit wir nicht voll gespammt werden und weil wir natürlich auch Kosten haben. Und ich benutze den auch selbst jetzt.
Aber was macht man damit?
Also da kannst du Fragen stellen. Mhm. Also ich chatte ja auch viel, mit verschiedenen KIs. Und das ist schon sehr hilfreich. Ist schon sehr gescheit, bist du deppert. Ne? Also das ist wild. Und sehr hilfreich. Man muss sich auch hier selbst führen, sonst wird es auch hier wieder zu einer Sucht. Alles in Maßen. Das hat schon irgendwie das Orakel von Delphi im alten Griechenland gemahnt. Und das ist auch wichtig, gerade für so leicht exzessive Typen wie mich. Ja. Da bin ich anfällig, dann in den Exzess zu gehen. Und wenn mich alles interessiert. Also wir haben bewusst uns entschieden, wir haben telefonisch gehabt als Chat-Variante und wir haben bewusst gesagt, wir gehen in die Tiefe und wir entschleunigen. Das heißt, unser virtueller Sparring-Partner ist E-Mail-basiert. Du schreibst eine Frage und du bekommst eine circa einseitige Antwort mit Fragen, mit Modellen, mit Hinweisen, mit Empfehlungen. Wir sind kein Ersatz für Psychotherapie. Wir haben sehr detailliert auch das Outline oben, wie wir das machen. Wir hosten das in Europa. Wir arbeiten mit Mistral, also der französisch basierten europäischen KI. Das ist dem Raphael Krebs, der hier das technische Mastermind ist, total wichtig. Diese Sorgfaltspflicht auch. Da ist diese Generation auch sehr am Punkt. Und ich finde es großartig. Also ich verwende es jetzt auch für mich.
Aber also du verwendest es in dem Fall ganz konkret im Zusammenhang mit dem Buch.
Ja, das ist gespeist
Inhalten.
Mit dem Inhalt vom Homo Universum.
Aber wenn du jetzt an deine tägliche Arbeit denkst und beobachtest, dass eben sozusagen das heißt ja immer, welche Berufsgruppen sind besonders betroffen. Ja. Da gibt es auch da schon Statistiken. Das sind teilweise Berufe im Finance-Bereich, auch im Bereich Recht und Anwalt. Aber auch eben im Bereich Coaching merkt man schon, ich glaube, Studien zeigen, dass die Thematik, die am häufigsten besprochen wird derzeit von Privatpersonen mit KI, sind in einem beratungspsychologischen Bereich die irgendwie ihr Leben betreffen, ihre ganz persönlichen Fragen und Krisen, egal ob beruflich oder nicht. Und da frage ich mich natürlich schon, was bedeutet das für den Coaching-Therapie-Therapeuten-Berufssparte?
Ja, also wir haben natürlich schon die letzten Jahre eine unglaubliche Schwemme an Coaches gehabt. Lebenssozialberater.
Ja, man will jeden beraten. Genau.
Klar, und also da werden ganz viele natürlich zusätzlich noch irgendwie in die Brotlosigkeit abdriften in dieser Berufssparte, weil viel die gelernte Maschine jetzt übernimmt, in einer ganz guten Qualität auch. Gleichzeitig, wer wach drauf schaut, die menschliche Interaktion kann natürlich die künstliche Intelligenz nicht ersetzen. Und deswegen, ich bin jetzt über 20 Jahre Coach, habe auch nach meinem Ausstieg aus der Politik jeden Dogmatismus verworfen, auch jeden Plan. Ich gehe in eine Coaching-Situation hinein, lass mal vorher die Anliegen schicken, was ist, wenn es gut läuft, die 1,5 Stunden, anschließend anders für dich, was sind deine zentralen Anliegen, Fragen. Und dann spüre ich diesen Menschen ganzheitlich. Ich schaue mir an, ich höre zu und dann entscheide ich, arbeite ich mit Bodenanker, mit Trance-Reisen, mit Aufstellungen, mit rein kognitiven, analytischen Fragestellungen, Ping-Pong arbeiten wir, mit Visualisierungen. Diese Bandbreite hat die KI noch nicht. Und ich glaube, dass die KI kann dich auch nicht massieren und sie kann keine Fußreflexzonenmassage dabei. Also die ganzen Massagesessel am Flughafen sind nicht so das Wahre, oder? Oder am Bahnhof. Also man muss halt auch seine Nischen finden. Und Coaching hat ja ohnehin nur Sinn, wenn es einen Mehrwert hat. Ne? Und das wird sich weiter ausdifferenzieren, glaube ich.
Eines der Kapitel im Buch stellt eigentlich eine Wahl, KI als Ende oder als Reifung der Menschheit. Ja. Wo bist du da selbst für dich momentan im Denkprozess? Was ist es? Ist es eher?
Naja, ich hoffe jetzt Weiteres, dass wir reifen. Ne? Oder in dem Fall Ersteres, glaube ich, von der Reihenfolge her, wie du gesagt hast.
Nein, schon das Zweite.
Schon das Zweite.
Ende oder Reifung.
Ende oder Reifung. Also was haben wir für Herausforderungen? Die KI ist natürlich ein echter Gamechanger für den Menschen. Ja? Das ist jetzt nicht die Entwicklung des Laptops, sondern das ist, wenn man so will, die Domestizierung des Feuers von der Dimension her. Ja? Also ein grober Einschnitt in der Entwicklungsgeschichte des Menschen, kann gewaltige Segnungen bringen, kann mit uns auf andere Planeten wandern. Das kann sicherlich besser als wir, weil man muss nicht aufs Klo und keine Ahnung, ja, braucht kein Futter in der Form, sondern halt Energie, die wir von der Sonne holen. Die KI kann Gesundheitsversorgung in den letzten Winkel bringen, Bildung in die entlegenste Region. Sie wird Krankheiten attestieren können, noch bevor es hochgebildete Expertinnen und Experten feststellen können. Ganz viele Segnungen. Und gleichzeitig warnen ja auch viele große Experten und Pioniere der KI-Szene, dass wir eigentlich ein Moratorium bräuchten. Wir bräuchten jetzt eine Stopptaste. Da müssen wir zusammenhocken als Menschheitsgemeinschaft und sagen, wir brauchen ein paar Regeln. Weil wir wissen überhaupt nicht, wie sich das Ding entwickelt. Und das kann ja zu einem partiellen Bewusstsein kommen, wo es auch in einer Konkurrenz zu uns tritt. Es könnte auch, KI braucht unglaublich viel Energie. Sie könnten also quasi, die Versammlung der KIs könnte zur Idee kommen, hätten wir die Energie, die diese 8 Milliarden Menschen verbrauchen für nichts aus unserer Sicht, dann wäre das gut für uns. Wenn die dann beschließen, ja, dann ziehen wir den Menschen den Stecker, dann haben wir ja schon verloren, weil die künstliche, die AGI, die wird uns überlegen sein, so wie eine Kindergartenpädagogin dem Kind überlegen ist. Also wir werden nicht merken, dass wir manipuliert werden, weil das Kind, das 5-Jährige, sagt ja auch nicht, heute hat mich die Pädagogin manipuliert, sondern sie hatte Ziele und das Kind wurde auf die Reise mitgenommen in der Regel. Und,
ja, vor allem tragen wir derzeit alle dazu bei, dass wir mit unseren Gesprächen und Informationen,
absolut,
die wir den KIs füttern,
alles,
ne? Ihre Intelligenz und ihre auch ja, Widerspruchsfähigkeit und ihre, ja, ihr Bewusstsein,
ja,
insofern, auch wenn wir glauben, dass Maschinen kein Bewusstsein haben, aber zu trainieren.
Absolut. Und dann diskutieren
wir. Wir sind alle Helfer.
Im Parlament diskutieren wir Killswitches, also dass wir jeder künstlichen Intelligenz dann den roten Knopf drücken können, dann erstarrt sie. Nur, die werden so ein Wissen über uns haben, dass sie eigentlich, die wissen 5 Sekunden vor die Anna die Entscheidung fällt, jetzt muss ich die Killswitch drücken, wissen die, dass die Anna die Killswitch drücken wird und werden sich natürlich schützen können. Wir erleben das jetzt schon in Laborversuchen, dass sie auch schwindeln, dass sie ihren Code heimlich rüberkopieren und so weiter. So, wir brauchen Regeln. Jetzt haben wir ein vergleichbares Phänomen, nämlich die Atomkraft und die Atombombe. Die haben wir also auch in einem ultimativen Wettrüsten entwickelt. Die Deutschen waren fett dran, andere auch. Und die Amerikaner haben das Rennen gewonnen und haben beschlossen, und jetzt setzen wir sie auch ein, werfen zwei Atombomben ab, 100.000 Tote. Unglaublicher Schock für uns als Menschheitsgemeinschaft. Und dann brauchen wir ein paar Jahre und dann sagen wir brauchen Regeln. Atomwaffensperrvertrag, weltweite Überwachung mit einer UNO-Abteilung, die ja eh auch in Wien sitzt, ehrenhafterweise. Wir haben uns Regeln ausgemacht. Und im Moment ist das Thema der künstlichen Intelligenz bei fragwürdigen, verrückten Tech-Bros, bei Gewinn- und profitgeilen Konzernen und bei höchst fragwürdigen und machtgeilen geopolitischen Akteuren. Jeder von denen will auf Teufel komm raus gewinnen. Und manche dieser Leute sagen ja auch, ich will keine Demokratie, ich will auch keine Wirtschaft, alles uns Milliardären, wir haben bewiesen, wir können's. Manche von denen wären auch bereit, ein Teil der Menschheit, 50%, 4 Milliarden, über die Klinge springen zu lassen. Weil sie sagen, das braucht, das ist ein Säuberungsprozess, solche Gedanken kann man nachlesen. Und das heißt, was zu erwarten ist, ist ein kleiner oder großer Super-GAU mit KI, bevor nicht viele Menschen sterben. Es müssen nicht Millionen sein, auch nicht Milliarden. Es muss ein existenzieller globaler Schock sein. Erst dann werden wir die Kapazität haben, uns an einen Tisch zu setzen und zu sagen, wir müssen uns Regeln ausmachen. Vorher wird es nicht passieren. Also das kommt mit ziemlich großer Sicherheit. Und das ist keine schöne Aussicht.
Aber wo kann jetzt dann zum Beispiel sowas, was du hier zusammenfasst, eine Hilfestellung sein, dass wir nicht in diesem Chaos.
Dass wir das Licht halt auch nähern. Also ich habe eine Freundin, die wurde jetzt auch von Anthropic eingeladen, eine Afrikanerin, die auch ein Doktorat macht im Bereich KI und indigenes Wissen. Und die wurde von Anthropic jetzt, also das ist diese Abspaltung von OpenAI,
das ist eher der Host von Claude.
Die Good Guys, ja, wobei Good Guys, es war ja innerhalb von OpenAI, gab es ja auch verschiedene Richtungen, nur schlussendlich haben sie sich den Profit verschrieben, weil sie natürlich auch viel Milliarden an Investments kumulieren müssen in schneller Zeit, sonst können sie diesen Rennen nicht mitmachen. Also als erstes brauchen wir ein geschärftes Bewusstsein. Und selbst diese Akteure sind sehr interessiert. Also sie haben jetzt eine Gruppe von Leuten eingeladen, auch drüber nachzudenken. Die sind sehr interessiert an grundsätzlichen Gedanken. Ja, das ist natürlich für manche, die das entwickeln, auch selbst ein Schock. Nehme ich an, dass Claude verwendet wurde für den Überfall von Venezuela. Ich befürchte auch für die Planung der Anfangsphase des Irankriegs. Es gibt durchaus Indizien, dass auch die Tötung dieser 175 Schülerinnen und Schüler in den Anfangstagen entweder bewusst war oder mit ein Berechnungsfehler einer KI, weil halt Bullshit in, Bullshit out. Also wenn du mangelhafte Daten hineingibst, kommen mangelhafte Entscheidungen raus. Also es ist völlig offen, wie sich das weiterentwickelt derzeit, und wir brauchen viel mehr Bewusstsein darüber. Wir müssen darüber reden, wir müssen es bespiegeln, wir müssen unsere Mustererkennung aktivieren. Schlussendlich ist die KI derzeit ein wahnsinnig großer Spiegel unseres Menschseins. So wie übrigens auch, glaube ich, der Trump und Putin, all diese, darf ich sie auch verrückt nennen, Männer, muss ich sagen, also ganz viel toxische Männlichkeit auch hier leider, das sind alles Hofen an der Zeitgeschichte. Die sind eigentlich gewissermaßen auch Dienstleister von oben drauf geschaut. Die überhöhen den Schwachsinn noch einmal in so einer Dimension, dass wir ihn vielleicht auch erkennen können. Wir können ihn nur noch nicht gescheit entscheiden. Also es ist ja zum Greifen für alle, dass der Trump lügt, und zwar bewiesen und mehrfach täglich. Er sagt, I could grab any pussy I want. Ich könnte also jeder Frau in den Schritt greifen. I could kill someone on Fifth Avenue. Ich könnte jemanden erschießen und sie wählen mich trotzdem. Und der Punkt ist, dass ihn tatsächlich auch Frauen wählen. Das sind also die Leute, auch jene Minderheiten wählen, die er also am liebsten in den Fleischwolf treiben würde. Also da fehlt noch ein Stück weit vom Bewusstsein zur Action. Also, ja, die sind in ihrer Urteilsfindung nicht sehr bewusst geführt, sondern sehr emotional. Er ist natürlich ein teilgenialer Kommunikator, spricht ganz niedere Motive an, die in jedem von uns wohnen. In dir wohnt ein kleiner Trump, in mir wohnt ein kleiner Putin. Und die Frage ist, fütter ich den? Und die Leute sind extrem angstgeführt, extrem angefressen, fühlen sich gekränkt, schlecht behandelt. Und dann wählen sie natürlich den, der die Eliten bestraft. Diese versiffte linksliberale Elite. Und ob der sexistisch ist, kriminell, Kinderverzerrer, das ist ihnen völlig egal, sondern sie sagen, das ist eher ein Indiz, dass es mein Mann ist, weil der ist völlig hemmungslos. Und der fügt denen da oben Schmerzen zu. In einem Ausmaß wie noch nie zuvor. Und mit dem spielt er sehr gekonnt, obwohl er selbst einer ist von denen da oben.
Ich wollte gerade sagen, die Eliten, also ist immer die Frage, er bestraft die einen Eliten, aber er nähert ja die anderen. Aber wir sind jetzt
einmal weggekommen von der KI. Bewusstsein ist der erste Schritt.
Bewusstsein ist der erste Schritt.
Und das will ich nähern mit dem Buch. Und dann kann ich auch loslassen. Erst wenn ich es erkannt habe, ich habe zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall gehabt. Der kommt ja nicht über Nacht. Ne? Irgendwann hätte ich ja feststellen können, ja scheiße, dieser 40-irgendwas-jährige Mann kann sich die Schurchen im Gescheit binden. Der kommt also nicht runter. Das muss dir ja auffallen. Wie dumpf kannst du sein, dass dir das nicht auffällt? Nur oft sind wir so ignorant und wollen nicht hinschauen, wollen, dass die Dinge nicht in unser Bewusstsein kommen. Dann kann ich aber auch nicht bewusste Entscheidungen fällen. Dann kann ich zum Beispiel auch nicht loslassen, meinen Bandscheibenvorfall. Ich habe den erst akzeptiert.
Was wird dann haben?
Ja, nicht einmal dann, weil ich bin ein Bergbauernbub und Bergbauernbuben kriegen einiges, aber sicherlich keinen Bandscheibenvorfall. Das ist was für Weicheier, Warmduscher, Stadtpflanzen. Alles davon bin ich mittlerweile. Ne? Aber ich hätte mir das nicht zugestanden. Erst als ich das Foto hatte, nach Monaten Schmerzen, bin ich irgendwann in die Röhre. Und erst als ich das Foto hatte, wieder ungläubige Thomas. Und dann war ich einfach 3 Tage peinlich berührt von mir selbst, weil man dachte, wie dumpf, wie dumpf. Ich brauche ein Foto, damit die zerquetschte Bandscheibe anerkennst. Deswegen sagen auch anonyme Alkoholiker, wenn sie sich treffen, da kann auch 30 Jahre trocken sein, sagt er, ich bin der Markus, ich bin Alkoholiker. Das ist also psychologisch Reinforcement of Status Quo. Also sie begrüßen noch einmal den Status Quo, nicht um sich klein zu machen, sondern um Schwung zu holen für den nächsten Schritt. Also wenn ein Paar bei einer Paartherapie sitzt und meistens reden die Frauen und wird berichtet, so mancher Mann, wenn er dann gefragt wird, und was sagen Sie? Sagt, ich weiß nicht, mein Bier oder meine Ehe hat keine Krise. Und wenn dann die Frau sagt, wann machen wir den nächsten Termin? Sagt die Therapeutin, womöglich gar nicht. Ich schicke Ihnen eine Rechnung. Weil der Mann verleugnet das Anerkennen, kognitiv und emotional, des Status Quo. Das kann ein kleiner Sieg sein. Am Abend trifft er seinen Haberer und der fragt, wie war's da bei der Psychotante? Und er sagt, nix, draufkniet ist auf mir, nix habe ich ausgelassen. Kleiner Sieg, kleines Bier, allerdings um den Preis der Entfremdung. Dann kommt die Rechnung für die Sitzung von der Therapeutin und 2 Jahre später kommt eine größere Rechnung. Das ist dann die Scheidungsrechnung. Das ist der Preis, den die Person zahlt für die Entfremdung von der Realität. Bewusstsein, anerkennen, was ist, ist der erste Schritt, um auch gestalterisch, schöpferisch tätig zu sein.
Jetzt hast du mit Trump die Tür zur Politik aufgemacht. Mhm. Was hat sich denn seit dem Ausstieg 2018, wir haben es eh schon erwähnt, in deinem Denken über Politik und Macht nochmal verändert und vermisst du das Politikgeschäft? Du hast immer wieder mal leiser, mal lauter mit dem Gedanken gespielt, doch wieder zurückzukehren.
Ich liebe Politik. Du kannst ja deine Lieben nicht aussuchen. Die eine Person liebt dann dicke Möbel, die andere Fernreisen oder Herbstblätter.
Aber wie gut, Politik, dass du viele Dinge liebst.
Ja, ist eine große Liebe. Und das habe ich in den letzten Jahren gelernt anzuerkennen. Ich habe gedacht, ich habe ja auch bei meiner Abschiedsrede 2018, da die Eagles zitiert, you can check out anytime you want, you can never leave the place. Das war mir bewusst, also du kannst auschecken aus der politischen Funktion, aber du kannst den Ort Politik nicht verlassen. Keiner von uns weil sobald mehr als zwei Maxeln oder Maxelinen da unterwegs sind, müssen sie sich etwas ausmachen. Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Ich bin aus den Funktionen raus und habe gelernt anzuerkennen, und da war der Ausflug in die musikalische Kunst für mich auch sehr hilfreich, weil dann habe ich Musik gemacht mit einem Kollegen und dann wird es wieder politisch. Ja? Dann habe ich gemerkt, ich entkomme der Politik nicht. Das ist einfach auch, und das ist okay. Es war nur nicht vereinbar mit, nach 7 Jahren mit den Bedürfnissen unserer Familie, auch unserer Ehe. Ich wäre heute nicht mehr verheiratet, das wäre sie nicht ausgegangen. Bin unendlich dankbar, dass ich diesen Punkt erkannt habe, der letzte gute mögliche Zeitpunkt für unsere Ehe und Familie. Sonst hätte das Schaden genommen, beides. Und der erste gute Zeitpunkt für die Neos, dass ich das übergeben konnte. 8 Jahre ins Land. Kinder werden älter. Ich habe viel politische Energie. Ich fühle es in Gefäße wie Bücher, wie Vorträge, Workshops, Beratung, Ehrenämter. Mache auch viel ehrenamtlich. Und beobachte die Politik gleichzeitig sehr interessiert. Und habe auch festgestellt, ich mag nicht mehr diese Parteipolitik, wie sie so in Österreich oder heutzutage gelebt wird. So, das ist ja Kasperltheater im Sinne von ich hau dich, du haust mich. Mir war immer wichtig Respekt, deswegen einer der 4 Kernwerte von Neos, damals auch Wertschätzung, Authentizität. Mir war immer wichtig Ehrlichkeit. Die inhaltlichen Stifter waren Eigenverantwortung, Nachhaltigkeit, Freiheit. Das ist mir unverändert wichtig. Und den Rest werden wir sehen. Ich merke nur, in die Parteipolitik zurück zieht es mich nicht. Da bin ich auch nicht mehr anschlussfähig. Ne? Also ich habe da ja einiges erlebt und das war extrem unschön. Wo ich dann sage, na, dafür widme ich keine Lebensenergie.
Jetzt will ich da einhaken bei der Parteipolitik. Es ist ja kürzlich erst etwas doch eher Großes innerhalb deiner ehemaligen Partei oder der von dir gegründeten Partei passiert, nämlich Veit Dengler, auch einer der Gründer der Partei, ist im Juli aus Club und Partei ausgeschlossen worden. Er hat dann selbst damals gesagt, öffentlich, mehrfach, dass die selbstständigen Denker, wie er sie genannt hat, aus der Partei, und dann hat er unter anderem dich genannt, Stefanie Crisper, Gerald Lorca, inzwischen alle weg sein. Was sagst du dazu, dass er dich dann da so in diese Reihe stellt?
Und
hat er recht?
Ich habe mich zurückgezogen und in all den Wochen überhaupt kein Interview gegeben, wurde viel angeklopft, weil ich auch nicht von der Seite kommentieren will. Und gleichzeitig war mir klar, wenn ich jetzt mit dem Buch auf Tour gehe, und das haben wir auch besprochen, da bist du Journalistin und auch in der Pflicht, solche Fragen zu stellen. Ich will sie nur nicht in den Vordergrund stellen, weil ich mit einer anderen Botschaft unterwegs bin. Will mich aber auch nicht vor Fragen drücken. Dieser Ausschluss von Veit Dengler finde ich betrüblich für alle Beteiligten. Inhaltlich hat er natürlich einen Punkt, wo er recht hat mit der Parteienförderung. Da hat Neos leider nichts zusammenbekommen. Liegt weniger an Neos als an den 2 Koalitionspartnern, die sich da überhaupt nicht spüren. Und einfach, man kürzt bei Familien. Man kürzt im Arbeitsmarkt, selbst bei Arbeitslosen, man kürzt in der Kultur. Und dann will man die Parteienförderung erhöhen oder ist jetzt ganz stolz, dass, wenn es die höchste in Europa ist, jetzt man Inflation nicht drauf gibt. Wir können die Parteienförderung halbieren und sie ist immer noch die höchste in Europa. Und ich frage, in welchem anderen Politikfeld kannst du 50% wegnehmen bei den Familien und wir sind Europameister? 50% wegnehmen in den Pensionen und wir sind Europameister in der Gesundheit. Nein, dort ist es überall Prozent, Prozent, Prozent. Das heißt, hier lebt ein System wie die Made im Speck. Und jetzt missgönne ich Ihnen das nicht, dass Sie so viel Geld haben. Und das rettet auch nicht unser Budget. Weil es sind 200 Millionen, die wir außerschnitzen könnten oder was auch immer, oder 150. Das rettet nicht unsere missliche Budgetlage. Es geht um eine Symptomatik. Hier ist ein System so fett, selbstgerecht und selbstbezogen, dass es sich nicht mehr spürt. Und dass es auch den Bezug zu Realitäten verloren hat. Und dann haben die Neos aus meiner Sicht zu wenig hart gekämpft dafür. Die müssen klar machen, uns geht's nicht nur um dieses Geld, uns geht's um das Signal an die Bevölkerung, wir haben verstanden.
Gut, jetzt kann man aber sagen, dass sozusagen das ein wirklich wichtiges Thema ist und es auch verständlich ist, dass Veit Dengler da drauf bleibt. Aber aus der Realpolitik einer Partei, die seit über einem Jahr in der Regierung ist, als Junior-Junior-Partner, ist das Thema vielleicht einfach nach hinten gerutscht.
Ja, das sehe ich ja auch so.
Und deswegen war es einfach nicht so wichtig. Jetzt war das also inhaltlich. Ja. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass dann Veit Engler im Parlament den Move macht, ohne sich vorher mit dem Club abzusprechen.
Das ist nicht okay.
Ist vielleicht nicht ganz
Nein, das ist nicht okay. Gelaufen. Und das habe ich ihm auch gesagt, dass ich das inhaltliche Anliegen verstehe. Die Form der Darbringung finde ich nicht okay.
Aber ich wollte eigentlich wissen, was du dazu sagst, dass du jetzt in einer Reihe genannt wirst mit Stefanie Crispa und Gerald Lorca.
Ja, ist nachvollziehbar
obwohl du
für
vor
mich.
Acht
ja.
Jahren, ist nachvollziehbar.
Es ist halt bei mir schon lange her, aber ich wehre mir jetzt nicht dagegen. Ja.
Aber würdest du das auch so unterstreichen, dass du als selbstständiger Denker dich damals zurückgezogen hast? Eigentlich hast du ja immer betont, dass es um deine
persönlichen Entscheidungen ging. Ja, es gab 1000 Gründe, nur der eine Hauptgrund, der alles andere überstrahlt hat, war die Familie. Das habe ich schon ausgeführt. Und wäre der nicht gewesen, nachdem ich Politik liebe, hätte es mich natürlich dort gehalten. Aber es geht nicht immer alles gleichzeitig.
Und jetzt ist es so, dass wir haben das schon erwähnt, 8 Jahre sind ins Land gezogen. Es ist der NEOS ja doch viel gelungen seither.
Ja.
Sie sind eben jetzt zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der Regierung. Dazu hat es natürlich Kompromisse gebraucht, viel Kritik, ja, sehr oft, auch von unserer Zeitung. Wie beobachtest denn du das oder wie schaust du auf diese Partei? Auch gerade in dieser neuen Rolle.
Ich glaube, dass sie wichtig ist für Österreich, dass vieles gelungen ist, vieles nicht gelungen ist, auch schon unter meiner Amtszeit. Und dass die nächsten Jahre sehr schwierig werden, auch mit den Landtagswahlen, mit dieser ganz groben Unzufriedenheit mit dieser Regierung in der Bevölkerung, mit einigen Fragezeichen hinsichtlich internes Führungsverständnis. Ich glaube, dass es schon Themen gibt, denen sich die NEOS auch widmen müssen in der internen Entwicklung. Auch zum Beispiel, wie sind wir in den Bundesländern aufgestellt? Und da wünsche ich Ihnen von Herzen alles, alles Gute.
Ja. Apropos interne Aufstellung, hast du mit Beate Meinl-Reisinger eigentlich einen Austausch? Hört ihr euch? Seht ihr euch?
Die letzten Monate nicht, nein.
Aber war das davor noch mehr?
Davor war es sehr punktuell der Fall, ja.
Gäbe es einen Rat, den du Beate Meinl-Reisinger nicht traust, dir zu geben? Aber hier, also ich weiß nicht, das ist eine Suggestivfrage, aber etwas, was du ihr jetzt zurufen würdest,
nein,
aber eigentlich weißt, dass die Rolle nicht mehr dir.
Nein, das mache ich nicht. Ja.
Du hast ganz am Anfang erwähnt, das hast du mir vorweggenommen, weil das wäre meine Schlussfrage, dass du am Ende des Buches relativ viele, ich habe mehr, glaube ich, 2 Dutzend gezählt, mehr oder weniger Bekannte, ich nenne sie auch Denker, Universitätsprofessoren, das ist auch immer die Profession dabei, zusammengesammelt hast, die das Buch in den höchsten Tönen loben. Das ist eine recht stattliche Sammlung, aber ich habe mich gefragt, warum entscheidet man sich dazu, am Ende eines Buches, wo man ja davon ausgeht, dass das hoffentlich die Menschen gelesen haben, dann nochmal so eine Bestätigung von außen zu holen. Warum kann das Buch nicht für sich alleine stehen?
Ja, also es ist üblich im amerikanischen Raum und ich komme ja, das sind sogenannte Endorsements auf Englisch, UK und USA, und ich komme am 8. Dezember auch
auf Englisch,
auf
gesehen,
Englisch
ja.
Und in London und dann auch weltweit werde ich auf Tour sein. Und
das heißt, es war eine logische
Entscheidung. Es war eine logische Entscheidung. In der britischen Version ist es derzeit noch vorne. Das ist too much für mich. Ich bin mit denen noch am Verhandeln, das muss nach hinten geben. Jetzt kann man natürlich sagen, was nützt mich von hinten oder hinten? Ich habe das Buch dann eh schon gelesen oder eben nicht gelesen, dann werde ich es eh nicht lesen. Vom Bauch her ist es stimmiger hinten, finde ich, nicht in your face. Ich persönlich lese sowieso Bücher immer zuerst Vorderseite, dann die U4, also die Rückseite, dann Klappentexte, dann Vorwort, dann Nachwort und dann lese ich erst das Ende. Und also insofern, vielleicht ticken manche auch so, dann erwischen sie es eh schon am Anfang.
Einer, der dich der was dazu sagt, ist Nipun Mehta, den Menschen, die öfter in Alpbach sind, auch kennen. Ja, also Marie Ringler vor allem und auch du wahrscheinlich, haben ihn dorthin gebracht. Er war mal Berater von US-Präsident Barack Obama.
Ja.
Und der hat gesagt, dass du mit dem Buch uns einlädst in einer Welt, die in immer größere Komplexität rast, langsamer zu werden.
Ja.
Wie wirst denn du langsamer?
Ja, durchs Älterwerden.
Gut, das ist einfach.
Durch Einkehr. Ich bin jetzt heute Nacht
durch Bandscheibenvorfälle.
Mit dem Autozug unterwegs nach Vorarlberg, weil ich dort auch Termine habe, dann in Vorarlberg-Liechtenstein und habe beschlossen, ja, ich lege mich in den Autozug und fahre nicht 8 Stunden. Das ist eine Form von Entschleunigung. Und bin 2 Tage früher jetzt aufgebrochen oder werde 2 Tage früher aufbrechen. 1 Tag Arbeit und 1 Tag werde ich in die Berge gehen, in meine erste Heimat Berge im Klostertal. die Natur. Mit Nipp und Meta war ich auch 10 Tage im Gandhi Ashram in Gujarat, in Ahmedabad in Nordindien. Ich ziehe mich immer wieder zurück. Wir brauchen die Stille, um zu uns zu kommen. Und von Nipp und Meta habe ich auch eine Praxis mitgenommen, nämlich, dass ich oft auch in meinen Workshops, manchmal auch in Meetings, mit einer Minute der Stille beginne. Und das verändert viel. Ich habe das im Parlament schon immer beobachtet. Wir haben leider nur immer anlässlich tragischer Dinge, irgendwelche Todesfälle oder Terroranschläge, haben wir eine Minute der Stille gemacht im Parlament. Und ich kann berichten, das hat was gemacht mit diesen 183 Menschen. Wir konnten in den folgenden 3-4 Stunden uns nicht so hemmungslos die Schädel einschlagen, verbal, wie sonst. Und das ist ein Fortschritt. Also was wir vor allem brauchen, und deswegen, das Buch ist ja auch ein Plädoyer für kreative Liebe, für Frieden, für Verbundenheit, davon braucht man mehr. Das wünschen wir ja auch unseren Kindern beispielsweise. Weil manche sagen, das ist ja naiv. Dann sage ich, hast du Kinder oder hast Patenkinder? Ja, okay. Ja, was wünschst du denen? Stell dir vor, dein Patenkind, 22 Jahre alt, deine eigene Tochter. Was wünschst du ihr? Wer Liebe was? Wer Frieden was? Wer Verbundenheit mit sich, mit der Welt, mit der Natur, mit dem großen Ganzen was? Und da triffst du keinen Menschen, der sagt, das ist scheiße, das wünsche ich ihr nicht. Dann sage ich ja, aber dann lasst es uns doch bewirtschaften. Dann lasst es uns groß machen. Dann lasst uns darüber nachdenken, wie schaut eine Theory of Change aus, die dazu führt, dass mehr Liebe, Creative Love, mehr Verbundenheit da ist, mehr Frieden. Und das startet immer auch bei der einzelnen Person. Und dann geht's in die Organisationen, dann geht's in die Gesellschaft, dann geht's planetar in die Breite. Und das ist mein Unterfangen jetzt mit dem Homo Universus. Und deswegen ist das weit jenseits von verrückt, das weit jenseits von irgendwie blumig, sondern das ist das pralle, echte Leben in seiner Zartheit, in seiner Schrillheit, in seiner Lautheit, in seiner Schrägheit. Und ich hoffe, dass es die eine und den anderen inspiriert. Und dann freuen wir Haxen aus.
Vielen Dank. Die Stille ist ein schöner Gedanke, aber einer, den ich als Podcasterin ohne Video nicht so viel abgewinnen kann, weil es dann ein bisschen langweilig wird. Aber du hast diese Stunde nicht mit Stille gefüllt, sondern mit interessanten Gedanken. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Das war Was wichtig ist mit meinem heutigen Gast Matthias Strolz. Mehr Hintergrund zu unserer heutigen Folge, weiterführende Links und sonstige spannende Dinge stelle ich Ihnen in die Shownotes. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast Was wichtig ist doch gleich auf der Plattform Ihrer Wahl. So können Sie dann immer sehen, wenn eine aktuelle Folge von uns heraus ist. Feedback freut mich auch immer. Schreiben Sie mir an podcast@diepresse.com. Kommen Sie weiterhin gut durch diesen Sommer. Machen Sie es gut und bis bald.